Sondersendung.
Hallo, ich begrüße euch herzlich zum Podcast vom Sendezentrum. Der Erich und der Simon, die können heute leider nicht, aber wir haben natürlich eine Gästin und am besten stellt die sich mal selber vor.
Hallo, ja, schön, dass ich da sein darf. Christiane Attig ist mein Name und ich bin Psychologin, Podcasterin, bin auch tätig im Bereich Wissenschaftskommunikation. Und im Sendegate bin ich seit 2018 irgendwann, weil da so der Wunsch aufkam, einen Podcast zu starten. Und da wurde ich dorthin gewiesen und befinde mich seitdem dort mal mehr und im Moment eher weniger aktiv.
Also das ist ja schon eine ganz schön lange Zeit, die du dich damit beschäftigst, mit Podcast. Und vielleicht können wir da zuerst mal über unsere Rubrik reden, also wie wir das immer machen. Was war denn dein erster Podcast, den du so gehört hast?
Also mein damaliger Freund, der hat schon länger Podcasts gehört als ich und durch ihn bin ich so ein bisschen auf dieses Medium aufmerksam geworden. Ich hatte vorher halt immer gesehen auf meinem iPhone, dass da so eine Podcast-App sich drauf befindet, aber habe halt irgendwie keinen Zugang gefunden und dachte, also habe die einfach nie genutzt. Und dann durch ihn habe ich gemerkt, so was Podcast eigentlich ist, und er hat viel so Film- und Serien- und Gaming-Podcasts gehört. Die habe ich erst so mitgehört quasi zum Einschlafen und dann habe ich auch irgendwann selber angefangen und gemerkt so, boah, da gibt's ja auch Wissenschaftspodcasts. Und dann habe ich so mir dieses Medium nach und nach erschlossen und so dieser erste Podcast aus dem Film- und Serienbereich, den ich gehört habe, war, glaube ich, Nerd Talk. Das war so ein, oder also den gibt es immer noch, das ist auch schon einer der, ich glaube, wirklich sehr lang existierenden Film-Podcasts, den höre ich aber mittlerweile nicht mehr, muss ich ehrlich zugeben. Die haben halt über aktuelle Filme und Filmklassiker geredet, also hauptsächlich aktuelle Filme. Und ja, die haben mir so ein bisschen das Medium erschlossen, muss ich sagen. Also das gefiel mir sehr, so denen zuzuhören, wie sie eben über das gesprochen haben, was sie gerade im Kino gesehen haben, und das teilweise auch auf einem ziemlich hohen Niveau. Und im Bereich Wissenschaftspodcast bin ich dann relativ schnell auf Methodisch Inkorrekt gekommen. Und das war so der Podcast, der quasi die Liebe dann völlig entfacht hat. Genau.
Ja, die sind aber auch wirklich, also das ist in jeder Hinsicht, also man lernt was, es ist lustig und wirklich ein schöner Podcast.
Ja, definitiv.
Welchen Podcast hörst du im Moment am liebsten?
Boah, das ist eine gute Frage. Mittlerweile bin ich ja auch privat so ein bisschen in der Podcast-Szene vernetzt und ich bin da ehrlich gesagt nicht mehr so frei von so einem Bias. Also das hört sich jetzt blöd an, aber ich höre am liebsten den Podcast, den mein Freund, mein neuer Freund produziert. Spätfilm ist auch ein Filmpodcast. Und der macht auch einen Philosophie-Podcast, Privatsprache, und den höre ich auch wirklich sehr gern. Abgesehen jetzt von persönlichen Beziehungen, oh Gott, muss ich mal überlegen, ich bin tatsächlich dadurch, dass ich in letzter Zeit sehr viel gearbeitet habe, gar nicht mehr so aktiv im Hören. Ich habe jetzt um Zeit zu überbrücken, ganz viel Feature-Podcast gehört. Also, oh Gott, ich bin auf diese Frage schlecht vorbereitet, merkst du gerade.
Nicht schlimm. Ich könnte auch nicht sofort was antworten.
Ein Wissenschaftspodcast, ich glaube vom WDR, jetzt finde ich den natürlich nicht auf Anhieb. Das sind so 20 Minuten, halbstündige Features über Podcasts. Eine Episode gehört über Josephine Baker, die fand ich sehr gut. Boah, Radio Wissen, gibt's das? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das ist auf jeden Fall so ein Radio-Ding, was dann als Podcast auch adaptiert wurde. Und ein Podcast, den ich auch sehr, sehr gerne höre, auch weil, also unter anderem, weil da jemand mitmacht, den ich kenne und mag, ist 8082 Ostkinder. Da geht's um das Leben von Danny, also Mitpodcaster von mir, und Alex, ein Freund von ihm. Die sind beide in der DDR geboren worden und dann nach der Wende in den Westen gegangen. Und da arbeiten sie im Podcast eben auf, was das so mit ihnen gemacht hat. So, wie sind die Erfahrungen, was kennen sie noch so aus der DDR, was haben ihre Angehörigen ihnen so erzählt und wie wirkt sich das eigentlich auf das heutige Leben aus und wie sind die Unterschiede zum Westen dann gewesen. Und das finde ich einen ganz tollen Podcast. Also die haben angefangen so als klassischer Laber-Podcast, glaube ich. Und man merkt aber, dass sie nach und nach immer mehr Recherche reinstecken, auch Interviews führen mit Leuten, die zu den jeweiligen Themen wirklich viel Persönliches auch zu sagen haben. Und das ist, ich finde, ein ganz toller Podcast. Nicht nur für Leute, die irgendwie da persönliche Bindung haben an die neuen Bundesländer oder auch selber so eine Wendeerfahrung mitgemacht haben, sondern für jeden einfach, der in Deutschland aufgewachsen ist. Und ja, finde ich ganz toll.
Also ich finde das Thema Auch sehr spannend, weil ich habe eigentlich genau den anderen Weg gemacht. Also ich bin irgendwann über Berlin an die Ostsee gekommen und war da dann relativ lange und bin dann halt praktisch als Westler in den Osten gegangen, schon relativ spät nach der Wende. Aber es ist halt anders. Also ich weiß nicht, ich würde das eher so sagen, es ist für mich viel anders, wie Bayern und Hamburg anders ist. Aber ich musste mich schon anpassen, musste auch viel lernen einfach. Also einfach viele Begriffe kannte ich nicht, viele Sachen, wie sie ablaufen, kannte ich nicht, weil es halt einfach eingebürgert hat in der Zeit wie der DDR, wie halt bestimmte Sachen funktionieren. Ja? Also und es ist ein extrem spannendes Thema. Ne? Also da höre ich auch unheimlich gern den Martin Fischer irgendwie mit seinem Podcast.
Ja, also wenn dich das Thema interessiert, hör da auf jeden Fall mal rein. Mhm. Und ich habe da ja eine ähnliche Erfahrung wie du dann, also wahrscheinlich eine ganz andere Erfahrung, aber so der Lebensweg irgendwie, dass ich dann in den Osten gegangen bin, also fürs Studium und jetzt für die Arbeit. Ich lebe jetzt aktuell noch in Leipzig, ziehe aber bald um. Und ich muss sagen, was hier eigentlich zum ersten Mal sich so richtig entwickelt hat, ist so ein Heimatgefühl, aber nicht für hier, sondern eben für Nordrhein-Westfalen, wo ich eigentlich herkomme. So, also Niederrhein ist quasi das Gebiet, wo ich aufgewachsen bin. Und dann so hier konfrontiert zu werden mit, oh, Ruhrpott, das ist doch so hässlich und das ist doch alles nur Industrie und gibt's doch gar nichts Grünes und so. Da ist bei mir dann so die Reaktanz rausgekommen, dass ich dachte, nein, das stimmt doch überhaupt nicht. Und wo kommen denn diese Vorurteile her? Und dann sozusagen für seine eigene Heimat wirklich ein Heimatgefühl zu entwickeln, das kam irgendwie dann erst hier.
Ich habe noch eine Frage, vielleicht, da bist du bestimmt besser vorbereitet. Wenn du selber aufnimmst, wie organisierst du dich da? Also ich habe heute zum Beispiel, Entschuldigung, ein schlechtes Beispiel gemacht, weil ich alles Mögliche gemacht habe, mich nur nicht richtig vorbereitet. Aber wie machst du das?
Meinst du jetzt inhaltlich oder technisch?
Sowohl als auch, ja,
also... Also technisch ist, glaube ich, einfacher zu beantworten. Also ich nehme ja auch wirklich viel remote auf und da nutzen wir StudioLink, also Ultraschall mit StudioLink zusammen. An Hardware habe ich hier das Zoom H6 und dieses, oh Gott, Beyer Dynamic DT297, wie auch immer, Headset. Genau. Ja. Und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Also bin ich sehr zufrieden mit. Und inhaltlich ist halt super unterschiedlich. Ich mache ja so viele verschiedene Podcasts und deswegen ist auch der Aufwand der Vorbereitung sehr unterschiedlich. Also ich glaube, der aufwendigste ist tatsächlich Brainflix. Das ist ein Podcast über Psychologie im Film. Und dazu muss man natürlich erstmal den Film gucken. Dann muss man sich mit den psychologischen Themen auseinandersetzen, die wir dort besprechen möchten. Also Recherche, die da wirklich relativ viel Zeit in Anspruch nimmt und dann das Ganze schneiden und hochladen und so weiter. Also da würde ich sagen, da brauche ich so insgesamt 10 Stunden für eine Episode. Und dann gibt es aber andere Podcasts, wo ich für die Vorbereitung nicht so viel Zeit reinstecken muss, wie beispielsweise Science Heroes, ein Podcast über die Wissenschaft von Frauen und nichtbinären Personen. Und da, Rebecca und ich teilen uns da rein und dann recherchieren wir natürlich die Biografie der Person, die wir dort im Interview haben und gucken so ein bisschen, was hat die eigentlich geforscht, was sind so ihre Themen und überlegen uns dann anhand dessen einen Gesprächsleitfaden und das ist ein sehr überschaubarer Aufwand, ja.
Ja, und dann habe ich eigentlich auch schon von unserer kleinen Rubrik denn die letzte Frage. Mhm. Was würdest du denn anderen raten, die anfangen wollen zu podcasten, wie sie da vorgehen sollen?
Oh, das finde ich irgendwie relativ schwierig, da pauschale Tipps zu geben, weil das kommt, finde ich, total auf das Thema an. Also ich glaube, wenn sie einfach nur den Wunsch hätten, ich will einen Podcast machen und alles andere ist noch offen, dann würde ich erstmal raten, okay, dann such dir aber wirklich ein Thema, wo du irgendwie eine Leidenschaft für hast, weil das Thema muss irgendwie tragen, finde ich. Wenn man irgendwie was halbherzig macht, dann wird das nichts so in the long run, weil man wird ja auch relativ wenig vergütet, sei es jetzt in Form von Kommentaren oder Geld ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Insofern muss das irgendwie intrinsisch kommen, zumindest am Anfang. Und dann würde ich wirklich sagen, wenn das Thema gefunden ist und das Team irgendwie steht, was da mit beteiligt sein soll, dann finde ich das schon auch wichtig, dass man sich wirklich ein gutes Konzept entwickelt. Also das soll jetzt nicht heißen, dass man irgendwie das Ganze ausformuliert haben muss, erst recht nicht im Sinne von, oh Gott, ich brauche irgendwie eine Marketingstrategie oder so, sondern einfach so ein Konzept im Sinne von, wie soll so eine einzelne Episode eigentlich aufgebaut sein? So soll es da unterschiedliche Rubriken geben oder soll es wirklich nur Gelaber sein über ein Thema? Das meine ich jetzt auch wirklich nicht despektierlich, ich höre sehr gerne Laber-Podcasts so, aber selbst da ist ja meistens schon eine gewisse Überlegung da. Was ist das für ein Thema? Wie kann man das abgrenzen? Und ja, wie inszenieren wir uns als Personen eigentlich? Und ich finde, dass das schon Dinge sind, über die man sich im Vorhinein Gedanken machen muss. Weil ich finde, das merkt man, wenn es so ein bisschen völlig kopflos produziert wird, weil dann bin ich ehrlich gesagt auch relativ schnell raus. Also für unseren Podcast Audiophil, das ist ja so ein Meta-Podcast-Format, wo wir uns austauschen über das, was wir so gehört haben. Dadurch habe ich, glaube ich, mittlerweile schon relativ viel Hörerfahrung und auch durch die Mitarbeit bei wissenschaftspodcast.de, sodass ich dann relativ schnell merke, wenn das alles so ein bisschen lieblos inszeniert wird und es eher um Hauptsache einen Podcast haben wollen geht. Also da bin ich dann wirklich raus, wenn ich merke, dass das bringt mir als Hörerin nichts oder ich werde da nicht wirklich abgeholt. Genau, deswegen ein Konzept entwickeln, das finde ich, glaube ich, mag sich banal anhören und trivial, aber ich glaube, ich kann sagen, dass das nicht jeder macht. So.
Ja, das ist, glaube ich, schon mal ein ganz guter Tipp. Und wenn du gefragt werden würdest, ist das denn schwierig mit der Technik? Wie mache ich das? Was wäre denn da deine Antwort?
Ich würde sagen, es ist im Vergleich zu anderen Medien, die man bespielen kann, relativ einfach. Also wenn man jetzt beispielsweise die Überlegung hat, Podcast oder YouTube, dann würde ich sagen, vom technischen Aufwand her mach auf jeden Fall einen Podcast. Es ist wesentlich einfacher und du musst wesentlich weniger Zeit in die Postproduktion stecken als bei einem Videoformat. Aber es ist jetzt auch nicht gänzlich trivial. So, also ich muss schon ganz ehrlich sagen, als ich am Anfang so wirklich noch gar nicht wusste, was ist so Equipment, was man braucht, und ich dann von Nikolas vom Methodisch Inkorrekt Podcast tatsächlich auf das Sendegate aufmerksam gemacht wurde und der gesagt hat, hier, da gibt's so einen Thread unter 100 Euro Profiklang. Ich glaube, wir kennen alle diesen Thread. Und ich mich da durchgearbeitet habe und ich dachte, oh Gott, so viel Information. Also ich war wirklich kompletter Noob, so ich wusste überhaupt nichts. Das hat mich schon echt ein bisschen überfordert, aber ich habe mich da durchgearbeitet und dann im Grunde genau das Set gekauft. Was, also nicht genau das Set, es gibt ja nicht so das Set, sondern die verschiedenen Bestandteile, die man braucht. So. Da habe ich mich dran orientiert und fand das aber jetzt auch. Es war schon eine gewisse Hürde, vor allem wenn ich dann gelesen habe, ja, da muss man auch gewisse Sachen löten und so. Und ich dachte, oh Gott, nee, das kann ich auf gar keinen Fall. Dann muss ich halt irgendwie gucken, wie ich das anders hinkriege. Das hat schon alles funktioniert und ja, jetzt auch nicht absolut perfekt. So, sonst hätte ich jetzt nicht nach relativ kurzer Zeit mir auch das H6 und dieses Biodynamics-Headset zugelegt, mit dem ich wirklich super klarkomme, was ich sehr einfach in der Bedienung auch finde. Aber ich meine, wenn man noch nicht so einen riesen Anspruch hat, so, dann gibt es ja auch wesentlich einfachere Möglichkeiten, einen Podcast aufzunehmen. Ne? Ich meine, das sagen, also ich mache ja beispielsweise auch Seminare fürs NAVIC, fürs Nationale Institut für Wissenschaftskommunikation, unter anderem auch das Podcast-Seminar. Und was wir da auch versuchen nahezubringen, du kannst, wenn du die Umgebungsbedingungen ein bisschen anpasst, also beispielsweise dich wirklich so halb in den Kleiderschrank reinsetzt und dann mit einem iPhone aufnimmst, was du auf Mundhöhe hältst, da kannst du wirklich sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen, die besser sind als so manches Headset. Also durch die ganzen Remote-Aufnahmen kriegt man ja auch so ein bisschen mit, was sind die Möglichkeiten des Gegenübers und womit wir da schon gearbeitet haben. Das ist wirklich furchtbar. Und wenn wir dann sagen, dann leg wenigstens dein iPhone irgendwie in Mundhöhe, bau dir einen Bücherstapel auf und nimm das als Backup, dann kann man damit wirklich ganz gute Ergebnisse erzielen. Also insofern, ich glaube, mit einfachsten Mitteln lässt sich schon viel machen, wenn man ein bisschen an den Umgebungsbedingungen arbeitet.
Ich habe jetzt auch irgendwie, wo wir gerade das Sendegate erwähnt haben, festgestellt, das wusste ich ja jetzt schon vorher, dass du ins Rhein-Main-Gebiet irgendwie jetzt ziehst. Mhm. Da gibt es ja wahrscheinlich jetzt auch hoffentlich mal wieder ein Treffen von Leuten, die im Sendegate schreiben, wenn du dann da bist. Vielleicht können wir uns da ja mal sehen. Das, ja, das wäre cool. Eine schöne Sache irgendwie.
Ja.
Ja. Aber ich würde jetzt gerne vielleicht überleiten zu unserem eigentlichen Thema, weil wir haben uns ja jetzt lange über Technik und wie man zum Podcasten kommt und was der erste Podcast war, unterhalten. Wir hatten uns ja eigentlich verabredet, um über deine wissenschaftlichen Arbeiten zum Thema Podcasten zu reden. Mhm. Und da würde ich gerne vielleicht erstmal wissen, oder ich weiß nicht, ob das andere auch möchten, wieso eine Arbeit an so einem Thema aussieht an der Universität. Was ist ja was relativ Ungewöhnliches, weil Podcast ist wahrscheinlich noch nicht so alt, da gibt es noch nicht so viel. Das würde mich mal interessieren, wie das aufgenommen wird, wenn man so ein Thema machen will.
Das ist eine gute Frage, die ich gar nicht so richtig beantworten kann, weil diese Studie, die ich da durchgeführt habe, die habe ich sozusagen in meiner Freizeit gemacht. Das heißt, das war nicht an ein Universitätsprojekt angegliedert oder so. Ich habe dafür auch kein Geld bekommen, keine Förderung. Diese Frage kam halt auf, dadurch, dass ich sehr viel Podcast gehört habe zu der Zeit. Warum machen die Leute das eigentlich? Warum gibt es so viele PodcasterInnen, die so viel Zeit in dieses Hobby, ich nenne es jetzt mal Hobby investieren, teilweise auch echt viel Geld investieren, ohne dass sie eben dafür vergütet werden in monetärer Art? Und das war so diese grundlegende Frage, die ich mir gestellt habe. So für mich selber konnte ich die beantworten. Also meine Antwort wäre gewesen, weil mir das Podcasten an sich einfach Spaß macht, weil ich gerne über Themen rede, die mich bewegen und weil ich vor allem gerne mit den Leuten in Kontakt komme, die ich übers Podcasten kennengelernt habe und mit denen ich dann podcaste. Und ich habe mich aber gefragt, so ja, wie sieht das denn jetzt generell aus? Weil man kann ja nicht von sich selbst auf mehr Leute schließen in den meisten Fällen. Und deswegen kam erstmal die Frage auf. Und ich bin an der Uni aber in einem anderen Fachbereich tätig. Also das wäre ja dann schon eher so Richtung Medienpsychologie. Und ich bin aber in der Ingenieurpsychologie. Also ich beschäftige mich eigentlich mit der Interaktion mit technischen Geräten. Also weniger mit den Medien, sondern mehr mit den Geräten, die Medien darstellen können beispielsweise. Und ich wollte es aber trotzdem machen und deswegen ist dann so die Idee entstanden, ja gut, dann mache ich halt eine Fragebogenstudie einfach so für mich. Und zu der Zeit waren wir noch relativ aktiv in der Podcast-Meetup-Gruppe in Leipzig und da habe ich mal die Idee so ein bisschen gepitcht und die anderen waren auch echt begeistert und haben mir dann noch so ein bisschen Input gegeben für diese Studie auch, also was für Fragen ich dann da angliedern könnte. Also generell ging es eben um die Frage, warum podcasten die Leute eigentlich? Und darüber hinaus eben auch noch mehr über diese Gruppe der Podcastenden rauszufinden. Also wie setzt die sich zusammen? Also beispielsweise, wie ist da die Geschlechterverteilung? Wie ist die Altersverteilung? Ist es wirklich so, dass es das Bildungslevel relativ hoch ist in der Gruppe der Podcastenden? Da gab es schon so ein paar Voruntersuchungen, aber wirklich sehr, sehr wenig. Das hast du ja richtig festgestellt, dass es Podcasts ja noch nicht so lange gibt. Insofern gibt es auch noch nicht so lange Podcast-Forschung. Und gerade so diese Forschungslinie, die sich mehr mit den Podcastenden beschäftigt, da gibt es dann noch weniger. Also es gibt, glaube ich, mittlerweile schon einen ganz guten Forschungsstand, was so die HörerInnen angeht, so welche Genres kommen gut an, auch wirklich auf das Medium runtergebrochen, so wie, was kann man über True Crime Podcast beispielsweise rausfinden oder ja, wer hört eigentlich Podcasts, da gibt es relativ viel, aber wer produziert und warum, dazu eben noch nicht so viel und das, dem habe ich mich dann versucht anzunehmen und in der Psychologie arbeiten wir ja sowieso relativ viel mit Fragebögen und deswegen habe ich da eine Fragebogenstudie entworfen, die wir dann über einen Online-Fragebogen umgesetzt haben und rausgeschickt haben und ja, eine ganz ordentliche Stichprobe von, ich glaube, 653, wenn ich mich recht erinnere, war die letztendliche Stichprobengröße.
Das war relativ groß, ja, denke ich mir.
Genau, ja. Genau, also, ja. Und das wäre auf jeden Fall auch nicht möglich gewesen ohne die wirklich stark ausgebaute Podcast-Community. Also das war schon wirklich ganz, ganz toll. Ja,
ja, also wir hatten uns im Vorfeld, hast du mir zwei von deinen Veröffentlichungen geschickt. Mhm. Die werde ich auch verlinken. Es ist halt relativ schwierig im Podcast jetzt über geschriebene Texte zu reden. Deswegen würde ich die jetzt erwähnen, aber jetzt nicht diese Studie oder diese Paper analysieren jetzt hier, weil das ist, glaube ich, auch immer schwierig, wenn du das nur hörst. Dennoch, was mich ja sehr überrascht hat, ist, dass dann so viele, ich meine, es ist ja von sich aus auch freiwillig, machen die Leute Podcasts, aber dass sie dann auch freiwillig so zahlreich teilgenommen haben, ist ja auch verwunderlich. Ne? Normalerweise, wenn du sagst, ich mache hier an einer Umfrage mit, dann sind alle weg. Also da, ja. Und vor allem, was ja auch schön ist, ist, dass an der Umfrage auch die Leute teilgenommen haben, die das auch machen. Also wenn du sonst hast du ja oft Umfragen, wo halt nach der zweiten Frage klar ist, er ist eigentlich nicht meine Zielgruppe und hast aber unheimlich viele Teilnehmer und hier hast du halt wirklich die Leute erwischt und die Personen erwischt, die das auch machen. Ne? Also das ist ja, das kriegst du ja sonst kaum hin. Ne? Also,
ja.
Und dann hast du praktisch die Methodik aus dem Studium, die man sonst für andere Dinge anwendet, einfach auf dieses Hobbyprojekt angewandt und bist dann zu Ergebnissen gekommen. Vielleicht dennoch, obwohl ich das jetzt nicht vorlesen will oder so, was ist denn so für dich irgendwie so in deinen Elevator-Talk die Quintessenz von dieser Umfrage? Was hat dich am meisten überrascht und was war einfach eine Bestätigung von dem, was eh klar war?
Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht hat mich am meisten überrascht, dass mich so wenig überrascht hat. Also, dass so viele meiner impliziten Vorannahmen irgendwie sich auch in dieser Stichprobe dann tatsächlich gezeigt haben. Mich hat zum Beispiel besonders interessiert die Geschlechterverteilung, weil in den vorherigen Studien, die es gab, das waren so 2, 3, die da wirklich wichtig waren, da war das halt schon so, dass sich gezeigt hat, dass Podcasten so in erster Linie ein männliches Phänomen ist, dass viele Podcasten eben Männer sind. Und das ist ja nicht nur so, dass es in dieser Forschungslandschaft zu Podcasts irgendwie aufkam, sondern das war ja auch etwas, was beispielsweise auf dem Congress immer mal wieder auch, oder nee, auf der Subscribe habe ich, glaube ich, einen Vortrag auch. Aber auf jeden Fall, es zog sich auch durch die Podcast-Veranstaltung durch, dass das ein Thema ist, die Repräsentation von Frauen und nicht-binären Personen in der Podcast-Landschaft. Und das war so ein Ding, wo ich besonders drauf geguckt habe. Und da, ja, wie gesagt, das hat sich halt so ziemlich bestätigt, dass sich das auch in dieser Stichprobe zeigte, dass die Männer da sehr, sehr dominant waren in der Geschlechterverteilung. Aber auch, dass es nicht ganz so ungleich war wie in den Studien zuvor. Also ich glaube, dass bei mir waren es ungefähr 25% Frauen und in den vorherigen Studien waren es so 10-15%. Das heißt, man hat da schon, wenn man das so interpretieren möchte, eine gewisse Entwicklung gesehen. Um wirklich von einer Entwicklung sprechen zu können, hätte man sozusagen den gleichen Markt abbilden müssen wie in den vorherigen Studien. Die vorherigen bezogen sich aber auf den US-amerikanischen oder auf eine internationale Stichprobe. Deswegen kann man das nur als Hinweis sozusagen sehen. Und man darf, glaube ich, auch nicht außer Acht lassen, dass ich möglicherweise dadurch, dass ich natürlich irgendwie auch transparent hier als Studienleiterin aufgetreten bin und sich vielleicht auch dadurch besonders die weiblichen Podcasterinnen angesprochen gefühlt haben, da mitzumachen. Das mag natürlich auch sein, deswegen muss es da definitiv noch weitere Studien geben. Aber ich fand das auf jeden Fall sehr schön, dass da der Frauenanteil im Vergleich zu den anderen Studien ein bisschen höher war, aber immer noch, finde ich persönlich, viel zu gering. Aber genau, das ist so eine Sache. Ja, glaube ich auch in den Interviews beispielsweise, die ich danach geführt habe, über diese Studie auch von Interesse war. Ja, das war so ein Ding, was ich jetzt mal rauspicken würde. Es sind halt wirklich sehr, sehr viele Informationen, hast du da vielleicht auch gesehen, die in diesen Artikeln drinstecken und einen Großteil habe ich ja auch noch gar nicht veröffentlicht, weil dann doch wieder andere Dinge wichtiger wurden als so ein Freizeitforschungsprojekt, aber die sollen auf jeden Fall auch noch kommen.
Ich habe beruflich auch sehr viel mit Statistik zu tun, ne? Also das ist halt einfach ganz klar bei bestimmten Sachen, was du gerade erwähnt hattest, einfach signifikante Abweichungen. Also es sind halt immer, es sind einfach mehr Männer, kann man einfach belegen. Was dann natürlich irgendwie interessant wäre natürlich zu sehen, warum sind das so viele Männer? Ne? Dann praktisch eine Kausalität zu finden. Das ist aber eine ganz andere Untersuchung und auch wahrscheinlich ungleich schwerere. Aber es zeigt eigentlich, wie wenig bis jetzt eigentlich an diesen Themen geforscht wird, ne? Also ja. du hast irgendwie was mich sehr beeindruckt hat in der Veröffentlichung, ist einfach, was du halt einfach gelesen hast oder als Quellenangaben hast, ja. Das ist ja ein gibt schon eine ganze Menge, aber wie du sagst, das ist dann immer so, das bezieht sich auf den amerikanischen Raum, das auf den deutschen Raum, also das sind immer verschiedene Facetten, die dort rausgepickt werden. Deswegen wundert es mich ein bisschen, dass dieses Thema, ich weiß nicht, ob das jetzt der Fachbereich Psychologie sein soll, machen muss oder warum, oder vielleicht Soziologen eher, warum das so wenig Anklang findet, weil es ja doch schon mittlerweile ein Massenphänomen ist. Hast du da eine Idee oder ist kein Geld drin oder was treibt die Leute?
Dass es gar nicht mehr so wenig ist. Es gibt immer mehr Forschungsinstitute und Arbeitsgruppen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Es kam ja Ende letzten Jahres auch dieser Sammelband raus, Podcast als komme ich nicht auf den Untertitel Potenziale eines digitalen Mediums oder so im Springer Verlag, wo ja auch einer dieser beiden Artikel von mir erschienen ist. Und da gibt es eben ein Team rund um, jetzt darf ich auch nichts Falsches erzählen, Uni Bamberg ist das, meine ich, Keil und Katzenberger, die da vor allem beteiligt sind, die dieses Forschungsthema, glaube ich, wirklich stark voranbringen wollen. Also die mich damals auch angefragt hatten, ob ich Ergebnisse aus der Studie in diesem Sammelband veröffentlichen möchte und die eben auch eine ganz ähnlich geartete Studie durchgeführt haben wie ich, die sich auch eben mit der Podcast-Landschaft und mit den Motiven von Podcastenden auseinandergesetzt hat, wovon auch einige Ergebnisse in dem Sammelband erschienen sind. Also es wird definitiv mehr und ich habe das Gefühl auch so fast schlagartig mehr. Ich glaube, so um dann generell eine bessere Darstellung zu liefern über den Status der Podcast-Forschung, wäre Nele Heise da die richtige Ansprechperson, die Forschungslandschaft dazu ja noch schon seit viel längerem beobachtet, als ich das tue und auch über die Psychologie hinaus viel mehr Einblicke hat als ich. Und die Frage, ist dafür Geld da? Ja, das ist natürlich immer so eine schwierige Frage in Bezug auf Forschung, ne? Ich meine, viele Drittmittelprojekte leben ja davon, dass irgendwie sich die eigene Forschung in irgendwelche Trendthemen reinfassen lässt, die jetzt gerade vom BMBF beispielsweise gut gefördert werden, oder man ist halt darauf angewiesen, selber Projekte zu beantragen bei der DFG oder so. Da gibt es ja auch Förderungslinien für eigene Forschungsprojekte. Aber natürlich ist man da in einer gewissen Abhängigkeit. Und deswegen finde ich das so toll, dass sich so Arbeitsgruppen bilden, wie eben in Bamberg, also die sich dieses Themas halt ganz dezidiert annehmen. Und ich glaube, dass das wirklich jetzt langsam mehr wird und auch in der Forschungslandschaft immer ernst genommener wird, dieses Thema.
Ja, Bamberg ist ja auch nicht so weit weg von Frankfurt.
Ja.
Nee, aber das wusste ich gar nicht. Ich kannte diese Gruppe nicht, ne? Also das ist schon interessant. Was ja immer wieder für mich, also wir uns jetzt in letzter Zeit öfter mal darüber unterhalten, der Podcast 2.0 und die Entwicklung in den USA und die Monetarisierung des Podcasts, das ist ja wahrscheinlich auch ein Punkt, der die Forschung auch praktisch in verschiedene Wege leitet. Ne? Das ist, mache ich das aus intrinsischer Motivation? Will ich das für mich machen oder mache ich das, um Influencer zu werden auf YouTube oder als zusätzlichen Kanal oder. Das ist ja ein ganz anderes Thema. Ich denke mir, das ist in Deutschland erst so am Anfang, dass Leute wirklich sagen, okay, ich könnte jetzt damit Geld verdienen. Oder dass halt bestimmte Rundfunkhäuser sagen, okay, ich mache jetzt, du hast vorhin auch erwähnt, NDR, ich mache jetzt einen Wissenschaftspodcast oder ist es NDR? Ja, ne?
Also ich glaube, der, den ich meinte, ist WDR, aber ich meine, NDR Coronavirus-Podcast gehabt.
Ja, also ja, genau, das ist ja ganz, das ist eine interessante Entwicklung. Und von da gesehen, also ich wundere mich, dass da nicht mehr passiert. Ne? Ich hätte mir, vielleicht müssen wir nochmal einen Termin machen mit den Bambergern zusammen und uns darüber mal unterhalten. Ne? Also wie gesagt, das ist wirklich.
Ich meine, die Forschung ist ja auch immer so ein bisschen hinterher. Ne? Also das kennt man ja auch, dass irgendwie Dinge, die sich gerade in der Lebensrealität von Menschen abspielen, dass es ein bisschen braucht, bis die Forschung dafür auch ein Bewusstsein hat. Und dann dauert es halt noch länger, bis die Forschungsergebnisse auch publiziert werden. Deswegen so eine gewisse Verzögerung ist ja sowieso immer da. Und ich würde da ehrlich gesagt an deiner Stelle optimistisch bleiben. Ich glaube, das wird jetzt immer mehr.
Also was mich auch noch interessieren würde, das wäre das, woran du im Augenblick arbeitest oder geforscht hast. Vielleicht können wir ja, wenn du noch irgendwas hast zu diesem Thema, noch was sagen.
Oh, ich könnte zu dieser Studie noch einiges erzählen. oh Gott, jetzt, also puh. Was ich auch noch ganz interessant fand, war, ich hatte ja auch gefragt nach der Monetarisierung. Also wird der Podcast, den Sie produzieren, monetarisiert? Man konnte Angaben machen für höchstens 3 Podcasts, weil mir war ja auch klar irgendwie, dass die Leute, also viele Leute nicht nur einen Podcast haben, sondern mehrere. Und deswegen hat mir da die Möglichkeit gegeben, das auf verschiedene Podcasts, für verschiedene Podcasts anzugeben. Und da hat sich gezeigt, dass in dieser Stichprobe generell jetzt absolut gesehen relativ wenige Leute monetarisieren und davon aber die meisten über freiwillige finanzielle Unterstützung, also in Anführungsstrichen Spenden, und sehr wenige Leute angegeben haben, dass sie werbefinanziert sind. Und ein interessanter Effekt hat sich dann aber gezeigt, als ich dafür dann Geschlechtereffekte berechnet habe. Nämlich, dass unter den Personen, die gesagt haben, sie kriegen Spenden und darüber finanzieren sie sich, dass da relativ gesehen weniger Frauen waren als Männer. Und in der Werbe, sozusagen bei den Leuten, die gesagt haben, wir kriegen Werbeeinnahmen, waren relativ gesehen wieder mehr Frauen. Und das das fand ich einen sehr, sehr interessanten Befund, weil das Thema anschloss, was Katrin Rönicke und Susanne Klingnermann in ihrem Haus-1-Podcast angemerkt haben. Das ist ja auch so ein ich nenne es jetzt mal Meta-Podcast, wo sie über ihr Podcast-Business erzählen und was ihnen da so auffällt und auch so Phänomene generell aus der Podcast-Landschaft angesprochen haben. Und da haben sie sich mal in einem Podcast die Frage gestellt, ja, wie ist das denn eigentlich mit der Monetarisierung von Podcasts in Bezug auf das Geschlecht? Gibt es da irgendwelche Unterschiede, die man sieht? Und was sie da eben als Hypothese in den Raum gestellt haben, ist, dass es ja erstmal weniger Podcasts von Frauen gibt, aber dass natürlich das auch irgendwie so ist, dass Podcasts von Frauen mehr von Frauen gehört werden. Und dass Frauen aber wiederum, wenn man die jetzt als, also das kann man natürlich alles nicht so homogen betrachten, es ist klar, dass es da auch innerhalb der Gruppen eine sehr starke Heterogenität gibt, aber jetzt so, wenn man sozusagen Mittelwerte berechnen würde, dass diese Communities, die eben sehr stark ja irgendwelche, also Geld quasi in die Podcast-Projekte reinstecken durch Spenden, dass das häufig eben sehr, sehr männliche Communities sind. Also und das dann damit zusammenhängt, dass Podcasts von Frauen nicht so viele Spendeneinnahmen bekommen wie Podcasts von Männern, weil da eben andere Communities dahinter stecken, die vielleicht auch über mehr finanzielle Freiheit verfügen. Also das sind alles Hypothesen, ne?
Das ja, ist ich wollte gerade sagen, das schreit danach, Hypothesentests zu machen und sich zu überlegen, genau, wie ich die machen kann. Und genau. Weil das sind alles Zahlen, die aus dieser Umfrage herausfallen, die ja halt so viele neue Fragen aufwerfen,
genau.
dass man dann sagt, ja, eigentlich müssten wir das ja auch mal untersuchen. Und das wird ja dann auch relativ schwierig, weil du, um da eine Signifikanz zu kriegen, musst du ja auch diese Gruppen finden. Ja? Und da kommst du wahrscheinlich wieder zu sowas Ähnlichem, was ich am Anfang gesagt habe, dass es dann leicht passieren kann, dass sich 200 Leute melden, aber du nur 15 eigentlich gebrauchen kannst, in Anführungsstrichen gebrauchen, ja, die dann halt für diese Fragestellung in Frage kommen. Es ist sehr aufwendig dann irgendwann, ne?
Ja.
Und dann musst du eigentlich gucken, du kannst das dann entweder ganztags machen, aber dann musst du es irgendwie finanziert bekommen. Ja. So nebenher, so wie du jetzt gemacht hast, das ist ja einfach ein Riesenaufwand. Ja, Riesenaufwand. Ja.
Also, nee, aber genau, ich fand das nur ganz spannend, dass das, was Sie da sozusagen hypothetisch diskutiert haben, dass ich das so im Kleinen auch irgendwie in diesen Daten wiederfand. Das fand ich ganz faszinierend. Und ein Aspekt, das war aber auch wirklich so, okay, habe ich genauso geahnt, aber ich habe ja auch nach der politischen Ausrichtung gefragt, nur auf der Ebene rechts-links, also, ne, weil dazu, also ich meine, man muss auch nochmal dazu sagen, die Umfrage an sich hat schon ungefähr 45 Minuten in der Durchführung gedauert und da ist man natürlich dann auch irgendwie begrenzt in der Auswahl der Fragebögen, die man da reinpackt. Und deswegen hatte ich für die politische Ausrichtung nur ein einziges Item, nämlich wie würden Sie sich selbst auf der Skala rechts-links einordnen? Und diese Stichprobe war so unfassbar stark links, was ich auch natürlich erwartet habe, was sich mit meinen Erfahrungen auch vom Kongress beispielsweise deckt. Aber das fand ich schon beeindruckend, dass das wirklich so deutlich war. Ich frage mich, in was für Communities, die jetzt nicht per se politisch definiert sind, man sowas noch findet.
Also die müssen ja irgendwo sein, wie 10% oder 15% oder 20%, je nachdem, wo man ist in Deutschland. Ne? Hm. Aber irgendwie so richtig raustrauen tun sie sich da nicht. Also es ist schwierig. Also die müssen auch da dabei sein, rein statistisch. Also wenn ich 600 Leute frage, dann muss man sich umgekehrt an die Frage stellen lassen, ist deine Untersuchung, hat die einen Bias? Melden sich dort nur die Leute oder nicht? Ne? Also du kommst ja dann immer wieder in neue Fragestellungen, die du dann beantworten musst. Ne? Aber es sind wirklich sehr interessante Punkte. Ja? Also ich würde mich freuen, wenn es da irgendwie weitergeht. Aber ich meine, wie gesagt, ich weiß nicht, wer das überhaupt machen will, kann, soll. Ja? Also da muss irgendwie irgendeiner ein schönes EU-Projekt schreiben, EU-Antrag schreiben und 5 Jahre Forschung auf so einem Thema. Aber
Mhm. Ne? Das ist toll.
Ja. Ja, aber es ist wirklich unheimlich viel, das da drin steckt, finde ich. Ja. Mhm. Also ich kann nur jedem raten, also einer ist hinter der Paywall, ein Artikel, aber der andere ist frei zugänglich.
Der ist frei verfügbar, ja, genau. Also. Und jetzt mal, ja, also nicht nur nicht unter uns sozusagen, mhm. sondern auch für die Leute, die zuhören natürlich, die Artikel unterscheiden sich nicht wahnsinnig in der Aussagekraft. Es ist nur so, dass der erste Artikel, der frei verfügbar ist, der in Kommunikation als Gesellschaft erschienen ist, da beziehe ich mich auf die komplette Stichprobe, und in dem zweiten Artikel habe ich die Leute aus der Stichprobe rausgeschmissen, die sozusagen kommerziell Podcasts produzieren, um wirklich nur Leute drin zu haben, die der Indie-Podcast-Szene angehören, aber die waren in der ursprünglichen Stichprobe sowieso unfassbar überrepräsentiert. Also ich habe da irgendwie 10% rausgenommen. Ne? Deswegen sind die Aussagen fast ähnlich, wobei in dem zweiten Artikel noch ein paar zusätzliche Analysen drin sind.
Ja, da ergeben sich halt einfach auch komplett unterschiedliche Fragestellungen. Wenn jemand damit Geld verdienen will, ist halt, ohne das zu werten, ne? Also ist ja vollkommen legitim. Nur der hat halt einen ganz anderen Motivation, das zu machen, als jemand, der das als Hobby macht. Ja? Können sich überschneiden, aber verstehe ich schon. Also, nimmst halt einfach eine Gruppe raus, um dann halt die andere besser untersuchen zu können. Ja? Aber wie gesagt, ich habe sie mir ja auch beide, du hast sie mir zur Verfügung gestellt. Ja, es sind sehr ähnlich, also basieren auf denselben Daten. Ja. Also für alle, die das lesen wollen, das ist, verpasst nicht sehr viel. Wobei, das ist ja veröffentlicht worden im Rahmen von einem größeren Buch, das hat Sophie schon erwähnt. Ne?
Genau, dieser Podcast-Sammelband, da ist das nur einer von vielen Beiträgen, und ich finde ihn wirklich extrem lesenswert. Also gerade, also wenn man sich wirklich mal mit der Podcast-Forschung auseinandersetzen möchte, auf ganz verschiedenen Ebenen, auch von unterschiedlichen Disziplinen betrachtet, dann finde ich, ist das wirklich ein ganz toller Einstieg. Also ohne jetzt hier großartig Werbung machen zu wollen, ne, aber da sind so viele unterschiedliche Leute dran beteiligt, die sich diesem Medium annehmen. Deswegen, ich finde das wirklich sehr lesenswert.
Also hat einen gewissen Anschaffungswiderstand, aber man kann den auch über die Fernleihe sich bestellen. Beispiel. Und dann kann man sich das durchlesen. Also das ist unmöglich, sich da mal reinzulesen. Ich habe es leider nicht geschafft vorher, aber das hat mich auch ein bisschen angefuchst, das Thema. Also das Buch, ja. Also das fand ich sehr schön. Vor allem auch diese Art, einfach zu veröffentlichen, zu sagen, okay, machen verschiedene Artikel aus verschiedenen Blickwinkeln auf ein Thema. Ne? Das finde ich immer schön, eine sehr schöne Art zu veröffentlichen.
Ja.
Aber jetzt habe ich es angeteasert. Jetzt deine jetzige Tätigkeit vielleicht.
Ja.
Lass mal dazu noch was sagen.
Ja, gerne. Also meine jetzige Tätigkeit, es gibt sehr viel, über das ich hier sprechen könnte. Du meinst jetzt die andere Forschung, die ich noch mache.
Genau, die andere Forschung und dann vielleicht. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ne? Also ich würde dich ja jetzt auch nicht sag Stopp, wenn ich dich zu sehr ausfrage.
Alles gut. Also mein eigentliches Thema, zu dem ich auch jetzt gerade meine Dissertation fast komplett fertig geschrieben habe, ist die Interaktion mit Fitness-Trackern, Activity-Trackern. Und da interessiert mich vor allem, wie sich die Motivation, diese Geräte zu nutzen, über die Zeit hinweg verändert. Also das Ganze begann mit einer Fragestellung, also es begann ganz ähnlich wie diese Podcast-Studie eigentlich, dass ich so was an mir selber beobachtet habe und dachte so, da müsste man eigentlich mal gucken, ob das ein psychologischer Effekt ist, den viele Leute kennen. Nämlich, ich habe wirklich schon seit Jahren Fitness-Tracker in irgendeiner Form benutzt, und ich weiß nicht, ob du da Erfahrung hast, aber es gibt so dieses Phänomen, wenn man den dann mal nicht trägt, dann wird man irgendwie faul, weil man denkt so, boah, will ich jetzt wirklich die Treppe nehmen, ich habe doch meine Uhr nicht an, die kann das ja jetzt gerade nicht mit, die kriegt das ja nicht mit, und deswegen zählt das auch nicht so richtig, wenn ich jetzt die Treppe nehmen würde. Und das ist ja an sich erstmal ziemlich paradox, weil man weiß ja natürlich rein kognitiv, dass man die Bewegung oder Sport, was auch immer, für sich selber macht und nicht, damit man irgendwie ein schönes Ergebnis dann am Ende sieht. Aber dennoch ist das was ich an mir beobachtet habe, und war mir völlig dieser Diskrepanz zwischen Verhalten und Gedanken dazu bewusst und dachte so, das muss man doch mal irgendwie fassen können. Und da gab es eben gibt es immer noch eine sehr schöne psychologische Theorie, die Selbstbestimmungstheorie, die dafür einen Mechanismus vorgeschlagen hat, wie es eben zu dieser Neubewertung der Aktivität quasi kommt. Ja, aus dem, was ich gerade geschildert habe, ergab sich dann die Fragestellung, ob dieser Effekt, dass man fauler ist, wenn man den Tracker nicht trägt, ob da wirklich was dran ist oder ob das quasi meine singuläre Erfahrung war. Und ich habe dann so ein bisschen angefangen zu recherchieren und dann habe ich gesehen, dass es dass das nicht nur meins ist, sondern dass das durchaus schon mal berichtet wurde von in der Forschung, aber mehr so auf qualitativer Ebene, sprich Leute wurden interviewt und haben das Ganze dann erzählt und ich wollte das eben quantitativ erfassen, also um sagen zu können, ist das was, von dem viele Leute betroffen sind oder wenige? Und wenn ja, wodurch wird das denn jetzt eigentlich hervorgerufen, dass man das so empfindet? Das war eine Fragestellung, der ich mich versucht habe anzunähern und daraus ergaben sich dann wieder weitere Folgefragen, wie du das gerade bei der Fitness, bei der Podcast-Forschung auch schon geschildert hast. Man ist ja nie am Ende der Beantwortung
Ja, da
angekommen.
bist du, klar, für eine Dissertation muss man natürlich weitergehen
Ja.
als Korrelationen feststellen. Da geht es halt auch um Kausalität dann, ne? Also
Na,
wo
das
kommt
würde ich
was
jetzt,
her? Also, oder versuchen zumindest, ne?
ja, würde ich jetzt gar nicht mal so, ich würde das nicht so absolut ausdrücken, weil es gibt manche Fragestellungen, die kannst du nur korrelativ untersuchen, weil du an ethische Grenzen kommst, beispielsweise. Du kannst nicht zu allem ein Experiment durchführen. Für kausale Aussagen musst du ein Experiment durchführen. Und das kannst du einfach nicht zu allen Fragestellungen. Und das konnte ich in diesem Rahmen eben auch nicht, weil mich ja vor allem Leute interessiert haben, die wirklich Fitness-Tracker nutzen aus eigenen Stücken. Also nicht Leute, die ich in mein Labor hole, ich gebe den Tracker und dann gucke ich, wie entwickelt sich das. So könnte man ein Experiment designen, aber darum ging es mir ja nicht. Mir ging es ja wirklich um die Fragestellung, wie ist das denn in der allgemeinen Bevölkerung? Und das kannst du also wenn du eine gewisse Stichprobengröße haben möchtest, eben nur querschnittlich, zumindest in dem Rahmen, der mir zur Verfügung stand, erheben. Genau, deswegen, du findest in meiner gesamten Dissertation keine einzige Kausalaussage. Das ist alles korrelativ und das habe ich auch begründet, warum das so ist.
Das ist total interessant, weil ich mache sowas halt eigentlich von technischer Seite. Und da überlegst du dir eben ein Experiment oder eine Simulation. Ne? Und dann sagst du irgendwie, irgendwas bricht ab und dann sagst du, okay, ich mache Simulation, finite Elemente, bla bla bla, stell das fest und sag, okay, das ist die Ursache. Das ist zu dick, zu dünn, was auch immer. Ne? Also dieser Aspekt, dass es natürlich irgendwie ethische Grenzen gibt, habe ich da gibt es eher finanzielle Grenzen. Das macht keinen Sinn mehr, dieses Teil zu kaufen oder zu 25 Sachen kaputt zu machen, weil sie zu teuer sind. Ne? Da machst du
Genau.
keinen disruptiven Test, weil du sagst, okay, die 3 Millionen haben wir jetzt nicht. Ja? Aber ist für mich jetzt auch einfach ein ganz anderer Aspekt, das Ganze sich mal so anzugucken und zu sagen, okay, geht einfach nicht. Ja? Es ist halt kein technisches Objekt, es ist halt ein Mensch. Ne?
Ja,
Also,
eben. Also das soll jetzt auch nicht heißen, dass man aus meiner Arbeit quasi nichts rausziehen kann, ne? Also das sind ja, also Korrelationen können ja zumindest einen Hinweis geben, wie der Kausalzusammenhang aussehen könnte, ne? Und auf dieser Basis lässt sich, glaube ich, relativ viel aus der Arbeit ableiten. Und das weißt du ja auch, dass Forschung immer ein Prozess ist, ne? Es gibt dann vermutlich Arbeitsgruppen, die sich ähnlichen Fragestellungen widmen, die dann eben andere finanzielle Möglichkeiten haben, beispielsweise das dann in ein Experiment zu gießen und da sozusagen die Evidenz von anderer Richtung nochmal hinzuzufügen, sodass man dann zusammen den Korpus des Wissens vergrößert.
das ist auch, glaube ich, ganz anderes Ansatz, als den man in der Medizin hat. Dann sagt man, okay, in der Medizin habe ich eine Ethikkommission, ich habe Versuche an Tieren. Ich kann ja mit einem Tier keine psychologischen Versuche machen. Das macht ja keinen Sinn. Die werde ich nicht übertragen können. Niemals. Ja. Gut, man kann sich darüber streiten, ob man Tierversuche übertragen kann, aber da gibt es wahrscheinlich einfach Erfahrungswerte, dass man sagt, okay, man geht in die nächste Phase. Man kann sich überlegen, hat sich dort bewährt. Ich kann jetzt in die nächste Ebene gehen und dann sagen, okay, ich mache eine Untersuchung jetzt an bestimmten todkranken Leuten, die sowieso sterben würden und mache dort dann die Untersuchung. Ne? Das kann man bei einem Fachbereich gar nicht machen, weil ich habe ja keine Mäuse, die ich nehmen kann. Also habe ja keine Mäuse mit psychologischen
Ja.
wird nicht funktionieren, ne?
Also teilweise gibt es das schon, ne? Also wenn du dann irgendwie so dir die biologischen Grundlagen für kognitive Prozesse anguckst, da gibt es durchaus auch Tierstudien, wo natürlich generell die Generalisierbarkeit oder die Übertragbarkeit dessen, was man dort rausfindet, auf den Menschen wieder eine wichtige Diskussionsfrage ist. Aber dafür gibt es durchaus Ansätze, ja. Aber das ist ein Bereich, da kenne ich mich wirklich überhaupt nicht aus. Ich wollte nur kurz klarstellen, dass es da durchaus Ansätze gibt.
Ich wollte jetzt aber auch, vielleicht sind wir schon, aber ich wollte noch nicht zu nerdig werden. Ne? Wir sind ja schon irgendwie die Hälfte der Leute, so, ja, Statistik, oh Gott, das habe ich immer gehasst in der Schule. Aber es steckt halt viel drin. Ne?
Ja, eine Statistik ist toll. Ich bin Fan.
Also du hast jetzt praktisch diese Studie abgeschlossen und deine Arbeit abgegeben und bist jetzt auf dem Weg nach Frankfurt. Arbeitest du weiter an der Universität dann oder ist das
also? Ja, ich würde noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen, um das Ganze noch abzuschließen. Also das, was ich gerade geschildert habe, diese Fragestellung, das war nur eine Studie, die in die Dissertation eingeflossen ist. Das waren noch weitere. Ich habe mich beispielsweise auch damit beschäftigt, warum Leute eigentlich wieder aufhören mit der Activity-Tracker-Nutzung, weil da gibt es so einen sehr, sehr prominenten Forschungsbefund, der auch schon häufiger gezeigt wurde, dass viele Leute das nach ein paar Wochen oder Monaten wieder beenden. Und da habe ich mich eben gefragt, so warum liegt das eigentlich, also wie kommt es eigentlich dazu, dass diese Nutzung nicht so richtig langfristig ist. Also solche Fragen habe ich dann auch noch angeschaut und es war auch noch Bestandteil der Dissertation, einen Fragebogen zu entwickeln zur Erfassung von Technikaffinität. Genau, und das sind insgesamt 4 Artikel, die in diese Dissertation reingeflossen sind und ich habe jetzt in den letzten Wochen die Synopse, also die Zusammenfassung oder ne, das obergeordnete Gerüst zu dieser Dissertation geschrieben. Und ja, dann wird das Ganze hoffentlich bis Ende März eingereicht, sodass ich dann bald komplett fertig bin mit allem. Und dann wechsle ich an die Uni Lübeck in ein Projekt an die Professur meines jetzigen Doktorvaters. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Da wird es dann um die Interaktion mit KI-unterstützten Ladeassistenten in der Elektromobilität gehen.
Das ist aber ein schönes Thema.
Ja, finde ich auch, genau. Also Elektromobilität, das war immer schon so sein Thema und jetzt dieser KI-Aspekt, den finde ich halt ganz besonders interessant und da freue ich mich drauf. Und das Ganze in Kooperation mit dem Honda Research Institute, was in Offenbach angegliedert ist. Und genau, deswegen ziehe ich bald in die Rhein-Main-Region.
Ja, du wusste ich auch nicht, dass Honda in Frankfurt ist. Ich wusste, erst noch, also Hyundai ist, glaube ich, dort. Also
es Hyundai ist auch dort,
ja. Es ist relativ viel Automotive in Frankfurt und Umgebung. Mhm.
Genau, wobei man sagen muss, dass das Honda Research Institute, was dort existiert, sich auch ganz viel mit Robotik zum Beispiel auseinandersetzt. Also das ist nicht nur Motorrad und Autos, die da beforscht werden, sondern auch anderes, ja.
Gut, haben wir jetzt relativ viel über dich geredet und was du so machst. Und ich fand es super interessant.
Ja, danke. Ja. Also ich finde das halt immer selber auch schön, über die eigene Forschung sprechen zu können. Sonst hätte ich auch gar nicht mit dem ganzen Podcasting wahrscheinlich angefangen. Deswegen vielen Dank für die Einladung.
Okay, ja, dann sehen wir uns bestimmt in Frankfurt irgendwann mal bei so einem, bei so einem Podcast. Und
ja, gerne.
Jetzt haben die anderen zwei was verpasst. Na, sie können es ja nachhören.
Genau. Genau.
Gut. Ja. Okay, super. Vielen Dank.
Alles klar. Dankeschön.
Sondersendungen.